Wir hatten vorhin schon die Schriftlesung. Ich möchte am Anfang mal fragen, hat hier irgendjemand in letzter Zeit mal Kontakt gehabt zu jemand, der richtig verliebt war? Also hat hier zum Beispiel jemand Teenager, Kinder oder sowas? Oder macht hier Kinderarbeit oder Jugendarbeit? Oder wer, gib mal Handzeichen, wer hat mal mit jemand in letzter Zeit, das sind nicht viele. Okay, aber ihr wisst alle, wie sich sowas auswirkt, oder? Wenn so ein Teenie so richtig verliebt ist, richtig Herzklopfen hat und so, das hat schon einen gewissen Effekt. Und mir ist es passiert, bevor wir hier nach Deutschland zurückgegangen sind, war eine meiner Studentinnen, die war so richtig verliebt, aber so richtig. Und wann immer ich die gesehen habe, hatte die irgendwie die Nase in irgendwelchen Liebesbriefen und ging dann irgendwo, und ich hatte immer Angst, dass sie irgendwo runterfällt oder vors Auto läuft oder so, denn wenn immer ich sie gesehen habe, hatte sie da diesen Liebesbrief von ihrem, ja, hatte sie dann vor der Nase, und sie hat wirklich auch ständig und permanent davon erzählt. Und zwar den Leuten, die es hören wollten und auch denen, die es nicht hören wollten. Und irgendwie hat mich das begeistert. Und ganz ehrlich, es hat mich auch schwer ins Nachdenken gebracht. Denn es hat nicht lange gedauert, vielleicht 3 Monate, da ebbte das Ganze dann wieder ganz gewaltig ab. Und diese junge Frau, die, um die es geht, die habt ihr da vorne gesehen vorhin. Das war nämlich die, die da im Arm war, und die hatte sich gerade frisch zu Jesus bekehrt. Und das war kein Mann, den sie so geliebt hat, sondern das war Jesus. Und dieser Liebesbrief, von dem ich erzählt habe, war die Bibel. Und ich meine das ganz ernst, das ist jetzt nicht so ein flotter, frommer Spruch hier, sondern die kam in unsere unreligiösen Englischclubs und hatte immer die Bibel offen, und die hat allen Leuten, ich fand dich erstmal gar nicht so gut im ersten Moment, nicht falsch verstehen, aber wir sind ja unter Beobachtung und so, hat sie von Jesus erzählt. Und das beobachte ich immer wieder, jedes Jahr, jede Generation. Und immer wieder passiert das Gleiche. Nach 3, 4, 5 Monaten siehst du nichts mehr davon. Und das hat mich traurig gemacht. Das hat mich richtig traurig gemacht. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich? Und wisst ihr, das ist so interessant. Wenn ich über andere Leute nachdenke, dann zeigt Gott ganz oft auf mich. Und dann hat der Heilige Geist in dem Moment zu mir gesagt, Matthias, wie sieht's denn bei dir aus? Oh, habe ich gedacht, ja Mensch, wie sieht's denn bei mir aus? Und dann war das so, als wenn Jesus wie bei Petrus dastehen würde, guckt mir ins Gesicht, schaut mir in die Augen und sagt zu mir, hast du mich lieb? Und wisst ihr was, ich habe ein Ego, habe ich festgestellt. Ich habe ein Ego, und das Ego ganz schnell so pumpt sich auf und hat ganz schnell so eine Antwort losgelassen, hat gesagt, hey, also, ich versuche Gottes Gebote zu befolgen. Und ich bin schon seit 31 Jahren Christ. Ja? Und ich singe unwahrscheinlich gerne Lieder wie, hey Jesus, mein ganzes Leben gehört dir, ich preise dich mit jedem Atemzug und sowas. Ich dachte, hey, aber warum fühlt sich das so schlecht an? Das fühlt sich so an, dann stimmt das gar nicht. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt setze ich noch den Joker ein, jetzt schüttle ich noch das Ass aus dem Ärmel, sage ich, wenn das alles noch nicht reicht, ich bin schon seit 11 Jahren Christ in einer Missionar. Das ist der Joker hier, das ist der Trumpf. Aber das war es irgendwie nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, ist das wirklich, was diese Bibelstelle meinte, ist das echt, was Jesus gefragt hat, als er mich fragte, hast du mich lieb? Und dann ist mir klar geworden, da gibt es so verschiedene Phasen, auch bei der Liebe. Ich bin seit 18 Jahren verheiratet. Ich weiß nicht, wie lange ihr verheiratet seid und ob ihr überhaupt verheiratet seid. Aber da ist so eine Sache, die mir klar geworden ist, es gibt sowas wie eine Dating-Phase, richtig? Also da, wo man sich so kennenlernt, wo man sich anfängt zu lieben, und dann geht das weiter, dann kommt so eine Flitterwoche. Manche lächeln jetzt, vielleicht können sich hier einige noch an richtig schöne Flitterwochen erinnern. Ich war mit dem Auto campen in Italien, es war herrlich. Und dann zog auf der Rückfahrt, es war eine 10 Stunden Rückfahrt, fingen wir an uns zu streiten. Ja, jetzt lacht ihr, ja. Und dann kam auch manchmal, dann kommt so der Ehealltag, ne? Wie gesagt, 18 Jahre jetzt. Und dann muss man auch an so einer Ehe arbeiten. Und hey, die traurige Wahrheit ist, manchmal stehen manche Leute auch kurz vor der Scheidung. Ja, das gibt's auch. Ja, und manche Leute sind auch geschieden. Und da war diese Frage an mich, und das ist auch die Frage an dich heute Morgen, ist, wo stehst du? Ich weiß es nicht. Ich kann ja auch nicht in die Herzen gucken. Das macht Gott. Und das ist auch keine Frage, die jemand beantworten muss, überhaupt nicht. Sondern das ist eine Frage an dich, glaube ich, von Gott. Einfach zu sagen, wo stehst du denn? Flirtest du gerade mit mir? Ja? Bist du in den Flitterwochen, bist du richtig glücklich, bist du vielleicht schon geschieden? Dann ist heute der Tag der Wiedervereinigung. Ja? Aber was ich gar nicht will, das möchte ich jetzt auch am ziemlich Anfang nochmal sagen, ist, ich möchte überhaupt nicht, dass hier irgendjemand unter Druck kommt heute Morgen, weil ich glaube, die Nachricht von Gott ist heute, dass der Druck weg muss. Versteht ihr, es geht hier nicht um noch mehr geistliche Aktivität, es geht hier nicht um Rituale, es geht hier nicht um Druck, sondern Jesus sagt, ihr sollt lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand. Und das setzt mich so unter Druck, weil ich dann denke, wer kann das schon? Ich kann es nicht, ganz ehrlich, auch als Missionar nicht, ich kann das nicht. 100%. Hey, das bedeutet, nichts steht in meinem Leben über Gott. Sind wir doch mal ehrlich, woran kann man das denn bemessen zum Beispiel? Wie wäre es mit Zeitmanagement? Wenn ich zum Beispiel 5, 6 Stunden am Tag auf Facebook unterwegs bin, dann ist das so, dass das quasi, wenn man ehrlich ist, über meiner Beziehung zu Gott steht. Wenn ich Computerspiele 12 Stunden am Stück oder was auch immer, ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich muss dann ganz ehrlich sagen, 100% kann ich nicht. Und ich glaube auch gar nicht, dass Jesus erwartet, dass wir die 100% leisten, sondern ich glaube, es geht um die Haltung, das Wollen, versteht ihr? Nicht das Können, weil das kann keiner. Und jetzt war meine Frage, der erste Punkt meiner Predigt heißt nämlich, deine Liebe ist Gott wichtig. Dieser Mann hat gefragt, welches ist das höchste Gebot, das Nonplusultra? Und Jesus sagt zu ihm, du sollst Gott so lieben. Und jetzt habe ich eine interessante Frage, die ist vielleicht auch provokativ, und zwar, ist Gott denn selbstsüchtig? Nein, das kann gar nicht sein, denn Gott ist immer ohne Sünde, kann nicht sein, okay? Gott ist nicht selbstsüchtig. Aber warum gebietet er uns dann zu lieben? Das ist ja wie ein Befehl. Wisst ihr, ich glaube, dass er so richtig in so eine tiefe Liebesbeziehung mit dir reinkommen möchte. Und das hat nichts mit Druck zu tun. Als ich noch in der Bibelschule war, da hat man uns gezwungen damals, ich sage das jetzt mal in aller Ehrlichkeit, da mussten wir um 5:30 morgens aufstehen, damit wir um 6:06 unsere stille Zeit für eine Stunde gemacht haben, von 6 bis 7. Ich bin nachts effektiv, nicht morgens. Und deswegen waren meine stille Zeiten manchmal so richtig still. Außer ich habe geschnarcht, dann waren sie es nicht. Und das ist, wisst ihr, wie das ist so tot, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also so stille Zeit und Liebesbeziehung auf Befehl, das ist so tot. Das ist so, wie wenn die Tante Erna kommt, ich habe ja 3 Kinder und du sagst, sei aber schön lieb zu der. Oh, schon wieder? Du, die bringt dir vielleicht auch eine Tüte Bonbons mit? Ja gut, dann ja. Ja, da habe ich auch ein bisschen was davon und so. Ne? Ihr versteht, was ich sagen will. Das ist doch nicht echt, das ist doch keine Liebe. Ne? So, und deswegen, Gott, jetzt kommt die Antwort, ist nämlich auf die zweite Frage, Gott lieben, wie geht das eigentlich? Wie können wir kleine Menschen Gott so lieben? Und jetzt möchte ich euch eine Basis legen, jetzt möchte ich euch die Grundvoraussetzung bringen. Und zwar die Grundvoraussetzung ist, du kannst Gott deswegen so lieben, weil er dich zuerst geliebt hat. Und das steht in der Bibel, und zwar im 1. Johannes. Und da steht drin, wir können Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Voraussetzung. Anders wäre das gar nicht möglich. Und deswegen ist er auch nicht selbstsüchtig, denn er möchte, dass du ihn liebst, damit es dir in deinem Leben gut geht. Denn wenn du in dieser Beziehung zu Gott bist, wird sich dein ganzes Leben radikal verändern. Jetzt, wie sieht das aus? Wisst ihr, ich überlege mir so, als Gott die Menschen geschaffen hat, wenn ihr reingeht in den 1. Mose, da hat Gott sie zur Beziehung geschaffen. Der ging jeden Tag, nicht weil er musste, nicht weil er irgendwie die Stechuhr abhaken wollte, sondern er ging jeden Tag mit Adam und Eva, die Bibel sagt quasi auch, er lustwandelte in dem Garten. Hey, die haben sich ausgetauscht, die haben miteinander gesprochen. Er hat einfach Freude an Gemeinschaft gehabt und so möchte er Gemeinschaft mit dir haben. Wenn wir glauben, was im Psalm 139 steht, dann kannte er dich schon im Mutterleib. Er hat deine Nieren bereitet. Er wollte, dass du bist, so wie du bist. Hey, die Bibel sagt, jedes Haar auf deinem Kopf ist gezählt. So wichtig bist du. Bei mir hat das da ein bisschen einfach, aber doch nicht bei dir. Ja, ihr habt so viele schöne Haare und Gott kennt die alle. Und er hat in uns, du trägst den gleichen Heiligen Geist in dir, den ich trage. In dem Moment, wo, wenn du, das ist die Voraussetzung, ein bekehrter Mensch bist, wenn du eine Beziehung zu Gott und Jesus hast, trägst du in dir den Geist der was? Der Kraft, der Besonnenheit und ganz besonders der Liebe. Und Römer 8, 35 bis 38 passt auf dich. Und da steht, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Christi. Und dann listet er auf Krankheit und Tod und Verfolgung. Und hey, wir leben in einer schlimmen Welt, das ist so. Und wisst ihr jetzt, weil ich nachher noch eine starke Geschichte erzählen möchte, erzähle ich euch jetzt eine Schwächegeschichte, denn Missionare sind Menschen. Ich habe vor 3 Wochen einen finanziellen Nackenschlag nach dem anderen hingenommen. Und zwar deswegen, weil wir Missionare sind, weil wir Fehler gemacht haben, weil wir nicht wussten, wie die deutschen Regeln funktionieren, haben unsere Kinder Kieferorthopädie bekommen. Im besten Wissen und Gewissen, weil der Arzt gesagt hat, das ist ganz dringend, mach das. Aber wisst ihr, das hat sich alles geändert und ich wusste das nicht. Hier fragt man zuerst die Kasse, dann reicht man einen Antrag ein und dann macht man Behandlung, richtig? Und jetzt kommen wir wieder und die sagen, ja, das hat euch ein paar Tausende gekostet, weil wir übernehmen die Kosten nicht. Das war hart. Und dann war ich im Reisedienst unterwegs, so ähnlich wie hier. Wir waren in Aachen in der FEG und dann hat uns in der Stadt jemand unser iPad Air gestohlen. Und so kam ein Ding nach dem anderen. Ich dachte, boah, ich fühle mich wie Hiob. Und ich habe in meinem Herzen angefangen, den bösen Einflüsterungen des Teufels zu glauben, der sagt, Gott ist nicht dein Versorger. Hey, das kann sein, dass heute Morgen jemand hier sitzt, der das auch so denkt. Ich weiß es nicht, aber ich habe so ein Gefühl. Dann will ich dir zusprechen, Gott ist dein Versorger. Römer 8, 35 bis 38 gilt für dich. Egal, ob du Krankheit erleidest, ob du finanzielle Sachen erleidest, ich kenne deine Situation gar nicht. Aber Gott kennt sie. Und wisst ihr was? Ich habe ihm total den Rücken zugedreht. Das war vor 3 Wochen. Ich habe gesagt, du bist nicht mein Versorger. Ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass du mich lieb hast. Und all diese Dinge. Und er hat mich wieder rausgeholt. Und ich bin so froh, dass ich heute Morgen nicht als Heuchler vor euch stehen muss. Wirklich. Weil die Bibel sagt, wenn wir untreu sind, dann bleibt Gott treu. Und ich darf hier heute Morgen stehen und sagen, jawohl, Gott ist mein Versorger und er hat mich lieb. Ja. Aber ich möchte jetzt, wenn ihr es erlaubt, würde ich gerne mal einen Versuch mit euch machen. Und da würde ich euch bitten, einfach mal die Augen zuzumachen. Ich weiß, das ist unkonventionell, aber tut's doch bitte einfach mal. Und jetzt erinnere dich mal bitte an die Zeit, wo du deinen Partner kennengelernt hast, so diese Dating-Phase. Wenn du Single bist, dann erinnere dich an eine Person, die du total lieb hast und dann, warum du sie lieb hast. Und jetzt lass mal so ein bisschen Kopfkino durchwandern. Überleg dir mal, wie die Zeit war, wie du über diesen Partner gesprochen hast zu anderen, was du bereit warst zu vergeben, wenn Schwierigkeiten da waren, wie Durchhaltevermögen da war, wie stark das gewesen ist. Vielleicht bist du so wie ich, vielleicht hast du auch mal was Verrücktes gewagt. Ich bin für meine Frau schon aus dem ersten Stock gesprungen, habe andere verrückte Sachen gemacht. Und diese Sehnsucht, immer in der Gegenwart dieser Person zu sein, wie das war. Und jetzt mach mal die Augen wieder auf. Ich hoffe, ja, es kann auch manchmal nach hinten losgehen, wenn jetzt zum Beispiel Leute geschieden sind und so, aber ich hoffe, dass das jetzt ein positives Gefühl für dich war, weil ich glaube ganz fest daran, dass das genau das ist, was Gott für dich möchte. Dass du so in seiner Liebe schwimmst und dich so geliebt fühlst, dass du diese Liebe an die Menschen in der Welt weitergeben kannst und dass du ihn auch wieder so lieben kannst. Ja? Wie geht das denn praktisch? Ich bin immer für praktisch. Ja? Wie gesagt, wie kann ich das praktisch machen? Die eine Sache ist, ich bin dazu gekommen zu sagen, ich muss darüber meditieren, darüber nachdenken, über das Gute, was Gott mir gegeben hat. Denn man sagt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Richtig? Und dann fangen wir automatisch wieder an, mehr die Sachen, die dir schwerfallen, die springen dich an. Also ich könnte jetzt fragen, und ich brauche da gar nicht, ich könnte jetzt sagen, was in deinem Leben macht dir gerade Probleme? Da musst du nicht lange nachdenken, weil die Sachen springen dich an. Und da ist es ganz wichtig, so eine Haltung aufzubauen, zu sagen, was hat Gott mir denn Gutes gegeben? Das kenne ich ganz besonders, weil ich Missionar bin, weil du kommst in so ein Land, versinkst total im Kulturschock, alles macht dich fertig dort. Und dann fängt man an zu sagen, oh, jeden Morgen scheint mir die Sonne ins Gesicht. Jeden Morgen wache ich auf bei 35 Grad strahlendem Sonnenschein. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist wie Urlaub. Es ist kein Urlaub, aber es ist wie Urlaub. Und hey, das Essen ist hier extraorbitant gut und die Leute sind so freundlich. Und dann fängt man plötzlich an, versteht ihr, was ich meine? Und so geht das auch mit Gott. Wenn ich da versumpfe in meinen Problemen und ich sage, ich ist nicht mein Versorger und er liebt mich nicht und so, dann geht es ganz, ganz schnell runter. Aber wenn wir nach oben auf Jesus schauen, uns auf ihn konzentrieren, dann nicht. Was mir auch gut tut, ist, dass ich einfach ermutigende Videos schaue. Also so von Louis Giglio über wie Gott die Welt geschaffen hat und ich denke, was bist du für ein gewaltiger Schöpfer. Also was auch immer du magst an positiven Videos über Gott. Was mir sehr hilft, ist, wenn ich mich nicht immer nur mit Leuten vergleiche, denen es besser geht, sondern wenn ich Menschen treffe, die echt Probleme haben und Gott mich benutzt in seiner Liebe, um Liebe weiterzugeben. Da möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich wollte was ganz anderes machen und effektiv sein an dem Morgen, aber ich musste den Wocheneinkauf machen für unsere ganze Familie, für eine Woche. Und das hat mich 3 Stunden gekostet. Und dann stand ich bei Lidl, das war jetzt Schleichwerbung, hätte auch Aldi sein können, stand ich mit so einem Wagen und der war brechvoll, da war oben noch richtig eine Schicht drüber und hinter mir so eine nette ältere Dame, vielleicht so 70, 50, nee, die muss schon älter gewesen sein, vielleicht 80 oder so. Und ich sah, die hatte nur 2, 3 Teile in der Hand, dann sagte ich, oh bitte, gehen Sie doch vor. Und dann habe ich nicht gesehen, dass sie noch eine Tüte hatte mit Sachen drin. Aber nicht so, wie ihr denkt, sondern sie sagte dann einfach, ach nö, ich habe Zeit, lassen Sie mal, machen Sie mal in aller Ruhe. Und ich habe mich irgendwie geschämt, weil das ganze Band da hat nicht gereicht für meinen Einkauf. Da musste ich, ne, und sie musste so lange warten. Also drehe ich mich um, ja, und sage zu der, ja, tut mir leid, ist nervig, ich weiß, ist Wocheneinkauf, hat mich 3 Stunden gekostet, macht mir auch keine Freude, aber muss ja sein, ne. Und sie lächelt mich an und sagt zu mir, und ich bin froh, dass wir einkaufen können. Oh. Das ist so bei mir reingegangen, aber so positiv. Ich habe mich umgedreht, habe gesagt, Sie sind ein Engel. Sie sind so gut. Danke, dass Sie mir geholfen haben, meine negative Grundeinstellung ins Positive zu verändern. Sie liegen richtig, ich liege falsch. Und das ist auch ein super Anknüpfungspunkt, wo du evangelisieren kannst. Ich sagte, und wir sollten Gott immer dafür danken, dass er uns Dinge gibt. Und sie sagt zu mir, ja, wissen Sie, ich bin im Krieg aufgewachsen. Ich weiß, was Hunger bedeutet. Ich war früher spindeldürr und bei jedem Einkauf danke ich Gott dafür, dass ich einkaufen kann. Das war eine Schwäche von mir und ich bin so dankbar, dass er mich korrigiert hat. Denk mal beim nächsten Einkauf dran, wenn du echt genervt bist, an der Kasse stehst, dann sagst du, danke Gott, dass ich einkaufen kann. Ja. Mit Gott in den Tag starten ist fast schon selbstverständlich. Lies in seinem Liebesbrief nach. Und jetzt will ich mal ganz bewusst sagen, lies nicht unbedingt die Geschlechtsregister. Ihr kennt die, ne? Also nichts gegen Geschlechtsregister und die haben auch ihren Wert, aber wenn du Gott mehr lieben möchtest, dann solltest du nicht unbedingt die Geschlechtsregister lesen. Sondern die Sachen, wo so Verheißungen drinstehen und so wunderschöne Dinge, ja, die Jesus einfach über dein Leben spricht. Und dann ist noch eine ganz wichtige Sache. Ich habe euch gesagt, ich habe den Einflüsterungen des Teufels gehorcht. Und die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge. Und das, was er macht in deinem Leben ist, er streut tödliches Gift in dich rein, in deine Gedanken, in deine Worte und er lügt. Wenn er dir sagt, Gott ist nicht dein Versorger, dann lügt er. Wenn er sagt, Gott kann deine Krankheit nicht heilen, jede Krankheit, aber nicht deine, dann ist er ein Lügner. Wenn er sagt, du bist der letzte Hemfli-Bemfli oder irgendwo so das 500. Rad am Intercity, dann ist er ein Lügner. All diese Dinge sind Lüge und wir müssen ihn so bekämpfen, wie Jesus, unser Herr, das gemacht hat, und zwar mit den Bibelnworten. Deswegen musst du deine Bibel kennen. Dann sagst du, wenn er sagt, du bist der letzte Loser, dann sagst du, was, ich bin eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Halleluja. So hat Jesus ihn in der Wüste abgewiesen und so sollten wir ihn abweisen. Ja? Und dann können wir gar nicht in diese Depressionen kommen, in denen ich drin war, weil das war schlimm. Okay, soweit erstmal. Und dann lassen wir es erstmal dabei. Und jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt, und zwar Liebe wird dein Leben verändern. Und es wird dich verändern, weil das, wo du schwach bist, wo du mit dem Leben nicht klarkommst, mit den täglichen Dingen des Alltags, da kannst du nicht mit klarkommen. Aber je mehr du Gott lieb hast, je mehr du an ihm dran bist, in seiner Nähe bist, fließt sein Saft durch dich und du bekommst Kraft. Liebe, Kraft und Besonnenheit. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr nicht an mir seid, dann könnt ihr was tun, wenn ihr weg seid von mir? Nichts tun. Wenn ihr an mir dran seid, bringt ihr Frucht 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und ich muss jetzt mal nochmal was gestehen. Ich muss euch gestehen, dass es Sachen gibt in der Bibel, die fordern mich heraus. Das habe ich vorhin schon gesagt, wie diese 100% lieben, das kann ich irgendwie nicht. Er sagt, alle eure Sorge schmeißt auf ihn, denn er sorgt für euch. Ganz ehrlich, ich bin Missionar, ich mache das immer so, ich bin heilig. Okay? Nein, tue ich nicht. Oder er sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dann sehe ich die Armen und ich habe 50 Euro in der Tasche und dann denke ich, da könnte ich jetzt auch, wenn man ehrlich ist, oder? Könnte ich jetzt auch das mitmachen oder jenes mitmachen? Und ich bin eher manchmal so ein fröhlicher Nehmer als ein fröhlicher Geber. Ne? Oder heilig sein in seinem ganzen Wandel, wieder so ein Absolutum. 1. Petrus 1, Vers 15, wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Wo drin? In eurem ganzen Wandel. Oh, ich fahre hierher auf der Autobahn und da kommt der Kerl von hinten an, macht Lichthupe, zeigt mir einen Finger, wenn ich dann nicht schnell genug rüberfahre. Und wisst ihr was, in dem Moment bin ich unwahrscheinlich heilig. In meinem ganzen Wandel habe ich heiligen Zorn in mir. Ja, unheiligen Zorn habe ich dann. Und dann, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Und das fordert mich heraus. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, je mehr ich in dieser Liebesbeziehung mit Gott drin bin, desto einfacher diese Dinge. Ich weiß, ich werde die nie 100% erreichen, aber ich komme dem immer näher. Und ich habe so einen alten Matthias in mir, den ich hasse, und ich merke, wenn ich nicht in der Liebesbeziehung mit Gott drin bin und wenn ich das vernachlässige, dann ist das so, wie wenn ich auf den Friedhof schaue, denn ich bin ja eine neue Kreatur, richtig? Das Alte ist vergangen, richtig? Das glauben wir doch auch. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass dann so der Sarg so aufgeht mit so einem. Und dann kommt da so ein ekliger alter Matthias raus. Und dann drohe ich dem Kerl im Auto. Oder zeige einen Finger zurück, habe ich auch schon mal gemacht. Ist peinlich. Ja. Und deswegen ist es mir so wichtig, euch das zu sagen. Ich glaube, die Botschaft heute Morgen von Gott ist, ich habe dich lieb. Das ist so simpel. Das ist so simpel und so powerful. Da steckt so viel Kraft drin. Was immer die Menschen dir angetan haben, was die Welt dir in letzter Zeit angetan hat, dein Schicksal oder dein was weiß ich, Jesus, Gott sagt zu dir, ich hab dich lieb. Und das Zweite ist, dass er sagt zu dir, du sollst dich auch selber lieb haben. Weil das ist noch so ein Punkt, den man hier gerne übersieht. Der sagt nämlich, das Zweite ist, du sollst die Menschen lieben können, wie du dich selber liebst. Leute, in der Zeit, als es mir so dreckig ging, habe ich mich selber nicht geliebt und ich war absolut komplett impotent in der Hinsicht, unmöglich, die Menschen zu lieben, weil ich nur voller Groll war. Du musst lernen, dich zu lieben, ist auch eine Botschaft von Gott. Da gibt es Menschen, die lieben sich nicht. Ich habe eine Glatze, seitdem ich 19 Jahre alt bin. Ja? Mittlerweile habe ich mich super dran gewöhnt. Ich finde das irgendwie sogar stylisch. Du hast keine Glatze, bei dir ist es die Nase. Du musst lernen, dich lieb zu haben. Es gibt hier Menschen, die müssen lernen, sich zu vergeben für Fehler der Vergangenheit. Das ist auch so eine Nachricht von Gott. Ja. Und dann ändern sich all diese Dinge. Dann ändert sich dein Denken. Dann denkst du nicht mehr, ich bin der letzte Lurch, sondern du sagst, hey, ich bin neue Kreatur, ich bin Kind, Königskind. Dein Reden ändert sich, dein Finanzverhalten, dein Zeitmanagement. Und wenn du willst, das hängt von dir ab, sogar deine Lebensziele. Und jetzt möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. Weil ich bin da, wo ihr jetzt seid. Man denkt drüber nach. Ich war da 2016. Und das war schon mal vorher so, 2013. Da war ich im Reisedienst und ich habe gemerkt, dass mir was fehlt. Und ich war einfach ehrlich zu mir selber, habe gesagt, mir fehlt was. Und dann war ich ehrlich zu Gott. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Missionar kennt oder diesen Evangelist, der zu Gott gesagt hat, gib mir Schottland oder lass mich sterben. Krasser Typ. Würde ich so nicht machen, das ist riskant. Aber er hat gesagt, gib mir Schottland oder lass mich verrecken, lass mich sterben, denn dann will ich nicht mehr. Und Gott hat ihm was gegeben? Schottland. Schottland und eine große Evangelisationsbewegung, große Bekehrung. Und bei mir war das anders. Ich habe gesagt, nimm mir alles weg, was ich habe. Eine Redegabe, nimm mir irgendwelche Talente weg, aber gib mir eine Sache dafür. So wie mit dieser Perle oder so. Ne? Gib mir Liebe zu den Mitmenschen, denn das brauche ich. Und gib mir Liebe zu dir, denn ohne die kann ich nicht existieren. Und das habe ich eine ganze Zeit lang, wochenlang extrem in meinem Herzen gebetet, aber da war nicht so richtig eine Antwort. Und dann war ich im Reisedienst in Bamberg. Ganz tolle FEG, Studentengemeinde, super. Ich hatte fast meinen Zug verpasst, weil wir so eine Gemeinschaft haben. Da hat mich einer mit 60 km/h durch die Stadt noch gerade zum Zug zurückgebracht. Und wenn ich auf dem Bahnsteig bin, sehe ich einen Obdachlosen, ziemliche Kante, also ziemlich größer als ich, stärker als ich. Und zwei eben solche Kanten von der Bahn, so Securities, haben den weggeschleift. Ich hatte keine Zeit, musste in den ICE und ich habe noch gedacht, so kann man mit Menschen nicht umgehen, das weiß ich noch. Da steckt keine Liebe drin. Die haben den einfach so weggeschleift. Und dann sitze ich in einem Großraum, erkennt ihr das, so ein Großraumwagen mit 20, 30 Leuten drin, absolute Ruhepflicht. Und dann geht die Tür auf und dieser Obdachlose torkelt rein. Der stank ohne Ende, der hat Körpergeruch und der hat Alkohol. Und der war super ehrlich, der ging zu jedem hin und sagte, ich brauche Geld für Schnaps. Normalerweise sagen die, ja, ich will mir ein Brötchen kaufen. Aber der kam echt rein und sagte, ich brauche Geld für Schnaps. Und dann habe ich gesagt, bei mir kriegst du nichts, aber ich habe neben mir einen Platz frei und ich würde dich bitten, dass du dich hinsetzt. Wisst ihr, ich war super müde. Nach solchen Diensten bin ich oft total ausgelaugt und müde, aber mein Geist war on fire, richtig feurig. Ich war mit Gott so, oh. Und dann sagte ich, seine Liebe geht zu diesem Obdachlosen und ich lade den zu mir ein und der sagt zu mir, ne, da habe ich den Rücken nicht frei. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich dachte, was für ein Kerl. Interessanter Typ, hochinteressant. Und dann ging er weg und ich sagte, das ist so schade, ich glaube, ich habe dir heute echt was zu sagen. Ja, habe ich ihn ziehen lassen, kam mit anderen Leuten so leise ins Gespräch, war ja ein Ruheraum. 10 Minuten später, und das ist wirklich passiert, ihr dürft mir die Geschichte glauben, steht er wieder da. Guckt mich an, ich sage, setz dich. Er sagt, nein, du musst ganz dringend mal in den Spiegel schauen. Vor allen Leuten ganz laut. Ich habe gesagt, wieso denn? Ich habe heute schon in den Spiegel geguckt, musste richtig lachen, ich war... Anders als heute noch mit so einem Jackett, also ganz feiner Zwirn, saß ich, wir waren die krassesten Gegensätze, die man sich optisch vorstellen kann. Und er sagt mir, ich muss in den Spiegel schauen. Und dann sage ich, wieso, was ist denn los? Dann sagt er, nee, es sind deine Augen. Okay, ich hatte mittlerweile die Aufmerksamkeit von 20 Leuten, das war toll. Ich sagte, okay, was ist denn mit meinen Augen? Und dann hat er nicht geantwortet, er hat nicht gesagt, sondern er hat geschrien. Also in den Ruheraum, im ICE, mit ruhebedürftigen Menschen sagte er, also ungefähr so, Liebe! Ich kann das nicht beschreiben. Ich habe damals Goosebumps gekriegt, wie sagt man es auf Deutsch, so Gänsehaut. Und die kriege ich heute noch, wenn ich darüber nachdenke, weil ich in dem Moment wusste, das kann nur von Gott kommen. Das ist nicht menschlich machbar. Das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich bin nicht toll, sondern das kann nur Gott schenken. Und das war seine Antwort auf meine Bitte. Und deswegen wollte ich euch das sagen, wenn ihr etwas bittet, was egoistisch ist, wie, hey, mein Nachbar hat einen Porsche, um dem jetzt zu imponieren, brauche ich einen dicken Daimler oder so, den kriegst du nicht. Aber wenn ihr euch für Gottes Reich bittet, wenn ihr zum Beispiel sagt, Gott, mach mich demütiger. Oh Mann, die Bibel sagt, Gott ist auf der Seite der Demütigen und dem Hochmütigen widersteht er, okay? Dem Demütigen gibt er Gnade. Wenn du sagst, ich will meine Menschenfurcht verlieren, zum Beispiel. Ich will Evangelist werden. Ich will mich schämen, wenn ich zu spät in den Gottesdienst komme. Wiederholte Male, das ist schämenswürdig. Da will ich mich schämen. Wenn ich aus Versehen rülpsen muss in der Bahn, das ist schämenswürdig, da will ich mich schämen. Aber ich will unverschämt von Gott reden, dann macht er das. Wenn du sagst, ich will mehr Liebe, dann schenkt er mehr Liebe, das garantiere ich heute. Aber ich will auch noch sagen, da musst du vorsichtig sein, denn es könnte passieren, dass jemand im Ruheraum rumschreit und alle Leute dich angucken. Versteht ihr? Das kann ich gar nicht produzieren und ich habe euch auch von meinen Schwächen erzählt, aber ich darf auch solche Situationen erleben. Und deswegen glaube ich, das Wichtigste bei allem, was ich heute Morgen gesagt habe, ist, dass du es willst. Dass tief in deinem Herzen du ein Ja dazu hast, dass du sagst, jawohl, ich werde von jetzt an glauben, dass Jesus mich so lieb hat und dass kein Umstand dieser Welt mich davon trennen wird und auch nicht der Teufel. Und dass du sagst, jawohl, und ich will das auch weitergeben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, deine Familie braucht das. Korbach braucht das. Deutschland braucht das. Und Vietnam hat so viele tief verletzte Menschen und braucht das ganz besonders. Und damit du nicht unter Druck kommst, du kannst es immer wieder tun und du musst sogar. Weil sowas wie 2013 habe ich danach gar nicht mehr erlebt. Und 2016 erst wurde es mir bewusst und dann habe ich das nochmal ganz, ganz neu ausgesprochen. Genau, also ihr habt heute Morgen, glaube ich, eine Liebesbotschaft von Gott sozusagen für euch. Und jetzt würde ich gerne nochmal beten. Und lieber himmlischer Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Geber guter Gaben bist. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe gesagt, du bist nicht der Versorger. Das war so ein Unfug. Und du bist der beste Versorger, den wir uns jemals vorstellen können. Und ich möchte bitten, dass unser Glaube stärker wird. Ich glaube, jeder hier hat schon mal von Römer 8, 35 bis 38 gehört. Jeder von uns weiß das, aber manchmal glauben wir es nicht mehr, wenn alle Wogen, alles über uns zusammenbricht. Und ich glaube, weil ich ein Mensch bin, der in der Realität lebt, und weil ich eben auch Mensch bin, glaube ich, dass hier Leute sitzen, Menschen sitzen heute Morgen, die viele Probleme haben. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Stress und Streit in der Ehe, keine Ahnung. Miesen Chef, Mobbing in der Schule. Und ich möchte einfach um Freisetzung beten, dass das, dass wir das wieder anfangen, richtig stark zu glauben, gegen den Verstand, einfach mit unserem Herzen, dass deine Liebe uns trotzdem da ist und dass du auch die Vollmacht übernimmst, die Herrschaft übernimmst über diese Situation und sie zum Guten wandelst. Wir wollen dir vertrauen. Die Bibel sagt, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Da bleibt gar keine Macht für andere übrig. Du hast 100% Macht. Ich möchte alle segnen jetzt in deinem Namen, die hier sind. Mit Liebe und mit Befreiung in Jesu Namen. Amen.